Gnade sei mit uns und Frieden von dem, der war und ist und kommen wird. Nur ein Vers aus dem Römerbrief im 6. Kapitel, der Vers 23. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Das ist das, was Menschen tun können. Gott sündigt nicht. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Was Menschen können, sehen wir tagtäglich. So dass nachdenkliche Menschen sagen, wir sind verliebt in den Tod. Nekrophil nennt man das. Zerstören und töten. Wir wollen aber heute auch hören auf das, was Gott kann. Die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Liebe Gemeinde, man kann es noch so sehr versuchen, zu verharmlosen, wie es zum Beispiel im ja jetzt fast bekanntesten Wort des Tragikomikers, des Juden aus New York, Woody Allen, getan wird, sein bekanntestes Wort vielleicht. Nicht, dass ich Angst hätte vor dem Sterben, ich will nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Gerade in den letzten Jahren konnten wir erleben, wie das Thema Sterben und Tod in zunehmendem Maß öffentlich diskutiert wird. Das ist gut so, denn man kann es ja auch tabuisieren. Eine neue Wissenschaft ist sogar entstanden, die Thanatologie, von Griechisch Thanatos, der Tod. Die Wissenschaft vom Sterben und vom Tod. Da erforscht man, dass es bestimmte Phasen des Sterbens gibt. Aber den Anstoß gaben erstmals, auch nicht vor langer Zeit, erstmals gemachte Berichte und Veröffentlichungen aus dem Bereich der Wiederbelebung, der Reanimation. Also Berichte von Menschen, die schon klinisch tot waren, aber wieder zurückgeholt werden konnten. Bevor sie biologisch tot waren. Was ich so jetzt im ersten Teil sagen werde, verdanke ich auch dem Kontakt zu Freunden, die Ärzte sind und glücklicherweise gleichzeitig auch Christen. Aber ohne Christ zu sein, weiß auch der gut informierte Mensch von heute einfach, dass es zwei Todesschwellen gibt. Der erste ist der klinische Tod. Er wird durch den Atemstillstand eingeleitet. Das ist der Ausfall der Sauerstoffaufnahme und der Kohlensäureabgabe. Und kurz danach tritt der Herzstillstand ein. Der Kreislauf stoppt und damit auch der ganze Stofftransport in und durch den Körper. Das ist dieser Augenblick, wo, wenn das Elektrokardiogramm auf dem Bildschirm keine Kurve mehr zeigt, sondern nur noch eine Nulllinie. Und dieser Vorgang ist nun innerhalb einer sehr kurzen Zeit allerdings nur umkehrbar, reversibel, kann durch Wiederbelebung, zum Beispiel mit Elektroschocks, rückgängig gemacht werden. Wenn das nicht gelingt, dann ist nach wenigen Minuten der biologische Tod eingetreten. Und der ist nicht mehr rückführbar. Irreversibel. Aus dem Bereich zwischen diesen beiden Zuständen Zwischen klinischem und biologischem Tod liegen uns inzwischen Tausende von Berichten vor, was Menschen da erlebt haben und wie sie außerhalb ihres Körpers waren, aus dem Bereich hinter der letzten Schwelle, haben wir keine Berichte. Hier hört die Wissenschaft auf und es fängt an, entscheidend zu werden, was für einen Stellenwert wir Gottes Wort zumessen, das uns Kunde und Information und zuverlässige Aussagen darüber gibt. Dieser biologische Tod bedeutet auch auf dem Elektroenzephalogramm der Gehirnstromableitung die Nulllinie. Absolute Nulllinie. Über das, was dann kommt, gibt es keine Messungen, Aufzeichnungen mehr. Das materialistische Russland, ironischerweise, forscht allerdings schon seit Jahren wie verrückt auf dem Gebiet der Parapsychologie, als wenn sie eine große Angst hätten davor, feststellen zu können, dass da eben doch noch was ist. Der Materialismus, diese dumme Weltanschauung, grob gefasst, Populäraussage davon, ich glaube nur, was ich sehe, oder wissenschaftlich ausgedrückt, was ich messen und fühlen kann. Der Materialismus bis hin zu unserem deutschen Karl Marx, der sagte, Religion ist Opium für ein Volk, weil es das Volk auf ein Jenseits vertröstet, anstatt hier anzupacken. Der Materialismus glaubt, dass der ganze Mensch stirbt, dass die Seele mit dem Körper stirbt, weil die Seele nämlich nach dieser Weltanschauung nur eine Funktion des Körpers ist, nur ein Produkt dieses unseres Leibes. Und ohne Leib kann sie nicht existieren. Es ist nicht unwichtig, auch einmal von dieser Stelle hier zu sagen, dass es keinen dümmeren Satz gibt als diesen heute. Man braucht nicht einmal die Bibel zu kennen, um heute zu wissen, dass durch die Forschungen im Grenzgebiet zwischen klinischem und biologischem Tod eindeutig festgestellt ist, dass der Mensch auch nicht materielle Anteile hat, unsichtbare, nicht messbare, nicht materielle Elemente, seelisch-geistige Wesensinhalte des Menschen. Und die verlassen den Leib beim Sterben. Diese Teile des Menschen können auch außerhalb des Leibes existieren. Wenn der Körper stirbt, ist also nicht der ganze Mensch vernichtet. Ich hatte das Vorrecht, in Göttingen auf der Universität den großen Gehirnforscher zu hören, neurophysiologischer Weltkongress, Sir John Eccles. So ein alter, weißhaariger, ehrwürdiger Herr, 10 Jahre Forschung am Gehirn, Nobelpreisträger. Und er sagte, meine Damen und Herren, ich habe 10 Jahre am Gehirn geforscht. Und ich sage Ihnen, vor ein paar Jahren, wir wissen heute nur 2 Zentimeter, alles andere ist Geheimnis. Nur, dass Sie mal wissen, die wahren Gebildeten, die können zugeben, dass wir wenig wissen. Bildung besteht sogar darin, gerade zu wissen, dass es noch viele Geheimnisse gibt. Und er gebrauchte ein Bild, das Sie bestimmt auch gut gebrauchen können. Das Gehirn, der Geist. Der Geist ist nur wie ein Pianist gegenüber dem Klavier. So wenig wie die Tasten, wie das Klavier, nun ein Bild für das Gehirn, so wenig wie die Tasten davon wissen, von dem, der sie drückt, von dem Spieler, so wenig kann unser Gehirn erfassen, was der Geist ist. Der Geist benutzt unser Gehirn wie ein Klavierspieler das Instrument. Und er ist diesem Instrument natürlich gegenüber noch einmal transzendent, viel höher. Aber er hat uns auch gesagt, dass da etwas ist, das manchmal fast spürbar in den Messungen einen Sturm entfacht, zum Beispiel besonders, wenn der Mensch vor schwierigen Lebensentscheidungen steht, ist ein Sturm in unserem Gehirn los und die Geräte schlagen aus. Aber man kann es nicht fassen, man kann es nicht greifen, aber es ist da. Unsichtbares, Ewiges, Unzerstörbares, Geistiges. Und der Mensch ist doch mehr als das, was wir da beerdigen. Wenn ich als Christ diese wissenschaftlichen Hilfen auch nicht nötig hätte, um glauben zu können, was die Bibel über all das sagt, so freut es mich doch, dass sie das Gespräch über diese Dinge heute wieder erleichtern. Denn die Bibel spricht schon lange über diese Dinge und sie wird dadurch wieder aktuell. Die Bibel war der Wissenschaft schon immer voraus. Sterben ist nur ein Durchgangsstadium. Es bedeutet nur das Ableben des Leibes, aber es ist nicht das Auslöschen von Seele und Geist. Aber die Bibel dreht landläufiges Denken auf den Kopf. Frage an Sie heute Morgen: Haben Sie nicht auch schon oft selber so gesprochen oder gehört, ich habe keine Angst vorm Tod, aber sterben, das ist schlimm. Stimmt das? Die Bibel sagt, dass es eigentlich umgekehrt ist und bestätigt damit einiges, was man heute, dem man sich heute annähert. Der Tod ist in der Bibel immer negativ geladen. Tod ist nämlich ein Sammelbegriff in der Bibel für Gottes Ferne, für Trennung von Gott. Wir hören bei unseren Gesprächen draußen so, wir hören bei dem Wort Tod zu sehr auf das physische, körperliche, biologische. Wir sagen sogar, tot sein ist nicht so schlimm, aber ich habe Angst vor dem Sterben. Kennen Sie das? In Wirklichkeit, so erfahren wir durch Gottes Wort, ist tot sein schlimm. Es heißt nämlich, dass das ein Zustand ist in der Ferne von Gott, ewig getrennt sein von Gott. Das ist schlimm. Aber Sterben ist, ich will es auch nicht verharmlosen, aber nur in Anführungszeichen, nur ein Durchgangsstadium. Außerdem weiß man heute, dass der Sterbende im allerletzten Stadium weniger von seinen körperlichen Leiden, zumindest weniger wahrnimmt, als man vor einiger Zeit wusste und dachte. Unsere Wahrnehmungen von diesen Vorgängen in unserem Körper sind dann fast auf einen Nullpunkt heruntergesetzt. Die Sinne sind schon gedämpft und das Bewusstsein ist schon fast woanders. Der französische Arzt Dr. Barbarin: Auch wenn der Sterbende seiner Umgebung ein schlimmes Schauspiel bietet, einen letzten Kampf mit vielleicht allerlei erschreckenden Bewegungen zu leisten scheint, leidet er in Wahrheit nicht. Wir haben viel mehr Schmerzen im Leben auszuhalten als im Sterben. Ist Sterben nicht so schlimm wie tot sein? Das muss näher erklärt werden. Das bin ich Ihnen schuldig. Die Bibel spricht von mehreren Arten von Tod. Erstens ist da der geistliche Tod. Gott sprach: Esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sonst müsst ihr an diesem Tag sterben. Und die Schlange widerspricht, starke Verneinung, auf keinen Fall, keineswegs werdet ihr sterben. Der Mensch ist nicht gestorben. Hat die Schlange recht gehabt? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn die Schlange nicht recht gehabt hat, wie war dann das von Gott gemeint? An dem Tag werdet ihr sterben. Ich will es erklären mit einem großen Sprung, ein Gleichnis von Jesus im Neuen Testament, Weltliteratur, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Weil sie es alle kennen, kann ich es abkürzen. Der verlorene Sohn kommt zurück nach einer langen Zeit der Trennung vom Vater und der Vater freut sich, läuft ihm entgegen, umarmt ihn und ordnet an, großes Fest werden wir machen, denn dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig. Es heißt, er war tot. Was war er aber? Sehr lebendig, könnte man sagen. Oh, er hat Mords einen drauf gemacht in der Fremde. Aber er war in der Ferne vom Vater. Er war weit weg von zu Hause. Und geistlich tot sein, das nennt die Bibel, ohne Gott lebendig sein. Das kann ganz nett sein, bevor ein Gottes Wort erreicht, wo es heißt, du bist tot. Ja, heißt das denn, dass ich noch gar nicht begriffen habe, was Leben ist? Wir leben in unserem Jahrhundert in einer Zeit, in der, weil schon viel Geschichte vergangen ist, auch nachdenkliche Menschen zu Äußerungen gekommen sind, die uns Christen aufhorchen lassen könnten, als hätte man da schon etwas gemerkt. Es wird dann oft so versteckt formuliert. Wolf Biermann zum Beispiel, der jetzt einen Preis bekommen hat, einen Literaturpreis, der textete schon vor ein paar Jahren, das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Fußball und Führerschein, das war dann das donnernde Leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein, das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Da muss doch noch Leben ins Leben. Da muss noch Leben ins Leben. Und im Kirchenlied heißt es wörtlich von Jesus, du bist meines Lebens Leben. Eine Platte von ihm heißt, gibt es ein Leben vor dem Tod? Ein Theaterstück von John Osborne, Blick zurück im Zorn, da spricht eine Figur, lasst uns doch einmal so tun, als würden wir leben. Ein Theaterstück von Jean-Paul Sartre, Tote vor dem Begräbnis. Über die Musik von Gustav Mahler hat Leonard Bernstein gesagt, sie ist eine Musik des Todes. Und unser Jahrhundert ist das Jahrhundert des Todes. Man kann fast den Herzschlag spüren in der 9. Symphonie, wie er am Schluss langsam weniger wird und aufhört. Gott übergeht den menschlichen Willen nicht. Das ist so fast etwas wie eine unheimliche Freiheit. Ich werde ohne Gott sein dürfen, wenn ich das will. Aber ich werde nach dem zweiten Tod, dem körperlichen Tod, vor Gott treten und werde von ihm vielleicht gesagt bekommen müssen, dein Leben war ein toller Roman, unwahrscheinlich ausgeschmückt, aber tut mir leid, du hast das Thema verfehlt. Es gibt einen Traum, von dem Vater der bekennenden Kirche im Dritten Reich, Paul Humburg, der träumte im Geist das jüngste Gericht voraus. Und er träumte, wie Gott die Menschen vor sich versammelt und dann scheidet er und links, die müssen in die ewige Pein und die Rechten dürfen in die Seligkeit. Und bevor zwei in die ewige Pein gehen, drehen sie sich nochmal um und mit großem Schrecken sehen sie jetzt erst. Und einer sagt zum anderen, sieh mal, seine linke Hand, auch die linke Hand, die jetzt uns in die Ferne von ihm schickt, die linke Hand ist auch durchbohrt. Das wird einmal eine Tragik sein im jüngsten Gericht, dass eine gerettete Welt an ihrem Unglauben verloren geht, weil sie nicht wollte. Weil sie das Leben, das Gott uns anbietet, ausschlug. Wir geben uns in den Augen Gottes überhaupt nicht mit genug zufrieden. Zu Spurgeon sagte einmal einer, ich will ja gern zum Glauben kommen und ich will auch gern mit Jesus leben, aber vorher möchte ich noch was vom Leben haben. Und dann sagte Spurgeon zu ihm, wieso denn nur etwas? Warum bist du so anspruchslos? Ich will noch etwas vom Leben haben. Warum denn nicht das Leben? Jesus sagt, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du wahrer Gott bist, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Und das ewige Leben ist eine ganz neue Lebensqualität. Es dreht unsere Werte auf den Kopf. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Was für uns so wichtig ist, das ist für Gott manchmal ganz unwichtig. Aber Gott übergeht unseren Willen nicht. Es ist eine unheimliche Freiheit. Die Hölle wird sein, nicht das, was manche sich auf manchen Bildern angesehen haben. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Die Hölle wird sein, wenn ich das tun muss, was ich hier so gerne tun wollte, nämlich ohne Gott sein. Aber dann werde ich es tun müssen. Ich werde ohne Gott sein müssen, im Bewusstsein mein ganzes Leben verfehlt zu haben. Und der Himmel wird sein, wenn ich das sein darf, was ich hier schon sein wollte, nämlich bei Gott sein, in seiner Nähe sein. Der Himmel und die Ewigkeit, das kann schon hier beginnen. Seit Jesus ist der Himmel nahe gekommen. Das Himmelreich ist mitten unter euch, sagte Jesus. Und er stand zwischen den Jüngern. Gott ist in Jesus Christus als ewiges Leben in Person auf die Erde gekommen. Deswegen konnte Jesus zwar körperlich sterben, aber dieser Tod konnte ihn nicht halten. Er hatte ewiges Leben. Und deswegen steht er am dritten Tag wieder auf, hat die Kraft, die Kräfte des Zerfalls aufzuhalten, umzukehren in Kräfte der Sammlung und Zusammenführung, von neuem Geist, von ewiger Kraft durchpulst, steht er auf am dritten Tag. Und er hatte die Wunden an seiner Hand. Und er hat sie den Jüngern gezeigt und sie haben ihn dann nach und nach erkannt. Er ist es wirklich. Seit diesem Datum steht die Welt auf dem Kopf. Es läuft eine hektische Wissenschaft zu versuchen, diese Auferstehung zu widerlegen. Es ist eine hektische Betriebsamkeit. Die Russen haben schon vor Jahren Historiker nach Israel geschickt. Die sollten die Auferstehung widerlegen und die sind schweigend zurückgekommen und haben gesagt, wir veröffentlichen lieber nichts von dem, was wir da rausgefunden haben. Sie können heute noch pilgern zum Grab von Lenin. Der wird immer wieder balsamiert. Jesus ist weg. Er ist auferstanden. Er lebt. Und du und ich, wir können in der Verbindung mit ihm, im Glauben an ihn, auch etwas von dieser Kraft, von dieser Auferstehungskraft erleben. Wir werden als Christen auch sterben, aber das ist kein Sterben, wenn Christen heimwärts gehen. Das ist Heimkommen. Nach Hause ins Vaterhaus. Der Mensch ist für ein bisschen mehr gemacht. Das ahnen wir doch alle, oder? Als für diese Welt. Ewigkeit, du Donnerwort, haben wir gesungen. Im Lied nach der Predigt werden wir singen, Ewigkeit, du Freudenwort. Die Ewigkeit kann ein Freudenwort sein für den, der in diesem Leben schon erkannt hat, mein Leben ist eigentlich tot. Ich brauche dich, Jesus, du ewiges Leben in Person. Komm in mein totes Leben und weck mich, den toten Christ, wieder auf. Und dann wird auch Sterben für uns hart sein. Aber es wird ein Gehen sein, wie durch eine Tür in einen neuen Raum. Und er ist etwas heller und etwas klarer. Und wir werden etwas mehr Durchblick haben als jetzt. Jesus möchte uns nichts nehmen von all den Vergnügungen dieses Lebens. Aber wenn Sie etwas erkannt und gespürt haben von dieser Freude und diesem Leben, dann werden Sie viele Dinge, die Ihnen vorher so viel Bedeutung, denen Sie so viel Bedeutung beigemessen haben, ein bisschen mehr als überflüssigen Plunder betrachten. Und Sie werden sich neu freuen an neuen Dingen, an der Gemeinschaft der Gläubigen zum Beispiel, an der Gemeinschaft untereinander und am gemeinsamen Loben Gottes, der uns dieses Leben anbietet. Greifen Sie zu, hier dürfen Sie wirklich einmal Egoisten sein. Es ist genug da für alle. Nach dem Gottesdienst gibt es die Bücherstube. Der provozierende Buchtipp für heute von mir, von einem Arzt, der auch Christ und Theologe ist und eine Sterbeklinik geleitet hat. Sterben, der Höhepunkt des Lebens. Ein nicht dickes Buch, nicht teuer und sehr gut und gehaltvoll. Ich möchte es Ihnen allen empfehlen, zu bestellen in der Bücherstube gleich nach dem Gottesdienst. Sprechen Sie sich auch gegenseitig an und fragen Sie danach, die Christen, die hier in dieser Gemeinde leben, wie kriege ich Zugang zu diesem Leben? Der Tod ist der Sünde Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.